Johann Schneider-Ammann-Welt seit gestern in Russland. Es ist der erste offizielle Staatsbesuch eines Bundesrats in Russland seit der Annexion der Krim vor 3 Jahren. Das klingt nach einer Wiederbelebung der schweizerisch-russischen Beziehungen. Die waren in der Vergangenheit intensiv, aber nicht immer einfach. Sascha Zahler ist Direktor von DODIS, das ist die Sammlung diplomatischer Dokumente der Schweiz. Zahler befasst sich mit Notizen und Berichten von Diplomaten und erhält dadurch Einblicke in die Schweizer Außenpolitik, unter anderem auch in die Beziehungen der Schweiz mit Russland. Darüber hat Teresa Delgado mit Sascha Zahler gesprochen. Sie begannen bei der russischen Revolution vor genau 100 Jahren. Organisiert wurde der Sturz der Zarenherrschaft damals von Revolutionsführer Lenin von seinem Exil in Zürich aus.
Die Schweiz als Moment für die Auslösung dieser Revolution hat eine große Bedeutung. Zunächst muss man festhalten, dass die Schweiz am Anfang der Revolutionsphase durchaus offen ist und positive Beziehungen hat. Während des Ersten Weltkrieges gibt es auch Konferenzen in der Schweiz, die sehr wichtig sind, und da kann man sicherlich sagen, dass die Schweiz gute Karten hatten, um Beziehungen mit Russland weiter zu pflegen nach dem Ende des Krieges.
Kurz nach der russischen Revolution steht auch die Schweiz am Rande eines Bürgerkrieges. 1918 kommt es zum Landesstreik und die Stimmung gegenüber Russland kippt ins Negative. Weshalb?
Der Landesstreik ist sicherlich für die Schweiz traumatisch und traumatisiert in diesem Sinne auch die Beziehungen dann zur Sowjetunion. Das wurde vorgeworfen, dass sie den Landesstreik quasi unterstützt hat. Und der heutige Forschungsstand zeigt es eindeutig, dass also jenseits von verbalen Unterstützung, also gab es hier keine direkte Beteiligung. Also der Landesstreik ist in diesem Sinne eine autonome Entwicklung der Schweiz. Allerdings natürlich vor dem Vorbild auch von Modellen, die mit der Oktoberrevolution 1917 möglich wurden. Das heißt, die bürgerliche Mehrheit des Landes ist durch die Oktoberrevolution traumatisiert und der Landesstreik zeigt den auch, dass vielleicht so etwas dann auch in der Schweiz möglich wäre. Und das wird einen radikalen und massiven Antikommunismus prägen, welcher die Beziehungen zur Sowjetunion während der ganzen Zwischenkriegszeit massiv negativ beeinflussen wird.
Also auf Schweizer Seite warf man den Bolschewisten vor, sie seien die Drahtzieher hinter dem Arbeiteraufstand in der Schweiz.
Ja, das ist die Argumentation, mit welcher man die Berzin-Mission aus dem Land ausweist und damit faktisch die Beziehungen zur Sowjetunion bricht.
Es folgt eine Eiszeit zwischen der Schweiz und Russland. 23 Jahre lang gibt es keine diplomatischen Beziehungen. Grund war unter anderem ein Mordfall.
Ja, das ist der Mord an Borowski durch Konradi, einen Auslandschweizer, der eben von Russland nach der Revolution flüchten musste und der eigentlich alles verloren hatte. Also Enteignungen von Guthaben von Schweizer Bürger nach der Oktoberrevolution ist absolut zentral für die Schwierigkeiten der Beziehungen zwischen der Schweiz und der Sowjetunion. Dieser Schweizer Moritz Konradi hat einen sowjetischen Diplomaten, den Václav Borowski, im Hotel Cecil in Lausanne mit einer Pistole kaltblütig erschossen. Das ist natürlich ein großer Skandal. Und was in der Folge passiert, es wird ein Prozess stattfinden. Und obwohl Konradi klar der Mörder ist, hat dann im November 1923 ein Geschworenengericht ihn freigesprochen. Das war natürlich ein politischer Prozess. So wurde es auch zu Recht in der Sowjetunion aufgefasst. Also eigentlich kam ein Mörder frei, weil man sozusagen argumentiert hat, in der Sowjetunion ein Unrechtregime herrscht. Und da gibt es sogar eine verhängnisvolle Rede von Bundesrat Motta. Giuseppe Motta war der schweizerische Außenminister und der hat im September 1934 eine virulente, massiv gegen die Sowjetunion gerichtete Rede im Völkerbund gehalten, damit die Sowjetunion nicht in den Völkerbund Völkerbund aufgenommen wird. Und damit hat sich die Schweiz in einem ganz am Rande gesetzt, weil alle praktisch haben dann die Aufnahme der Sowjetunion in den Völkerbund zugestimmt.
Also obwohl die Schweiz ein offiziell neutrales Land war, hat sie ganz offen dagegen votiert, dass man Russland in den Völkerbund aufnimmt. Eigentlich ein Verstoß gegen die Neutralität.
Ja, das war natürlich schon eine sehr krasse Position, und wenn man Mottas Rede analysiert, dann sieht man auch verschiedene Momente, welche auch diese radikal antikommunistische Position erklären. Für ein katholisch-konservativer wie Motta stellte die Sowjetunion quasi ein Gegenprojekt gegen alle die Werte, die er vertrat. Da zum Beispiel das Problem der Verfolgung der Kirche. Und natürlich ein zentrales Moment bleibt die Frage der Nationalisierungen von schweizerischen Guthaben nach der Oktoberrevolution. Und diese Frage nach diesen schweizerischen Guthaben wird eine große Hypothek darstellen, bis dann erst nach dem Zweiten Weltkrieg dann die Beziehungen wieder normalisiert werden.
Spulen wir vor zum Ende des Zweiten Weltkrieges. Wie würden Sie die Beziehungen bei Kriegsende charakterisieren zwischen der Schweiz und Russland?
Die Beziehungen sind sicherlich zu einem Tiefpunkt. Wir wissen dank Churchill, dass Stalin sogar die Alliierten animieren wollte, durch die Schweiz zu marschieren, was natürlich die Alliierten nicht machen. Man kann sicherlich sagen, dass die Ausgangslage 1945 für die Schweiz dramatisch ist. Mit den westlichen Alliierten herrschen ganz schwierigen Beziehungen, weil vor allem wegen den wirtschaftlichen Kontakten zwischen der Schweiz und dem Dritten Reich, und im Osten ausgeschlossen, weil keine Beziehungen bestehen. Also 1945 ist für die Schweiz ein sehr schwieriger Moment.
Trotzdem kommt es kurz nachher, nämlich 1946, wieder zu einer Annäherung zwischen der Schweiz und Russland nach 23 Jahren Funkstille. Wie kam es dazu?
Bereits während des Krieges hat der schweizerische Außenminister Marcel Pellegora versucht, diese Beziehungen aufzugleisen, und der scheitert. Und das Scheitern dieses Versuches ist so dramatisch, dass Pellegora zurücktreten wird. Also die Schweiz opfert quasi am Ende des Krieges den eigenen Außenminister, um einen Neustart zu machen. Die Bundesversammlung wird dann Max Petitpierre wählen. Der ist ein junger Hoffnungsträger, und er wird tatsächlich in zähen Verhandlungen es schaffen, diese Beziehungen zu normalisieren. Allerdings verlangt eigentlich Stalin eine Entschuldigung der Schweiz für ihre antikommunistische Handlungsweise während der ganzen Zwischenkriegszeit. Und die schweizerische Diplomatie wendet sich, wie sie kann, und am Ende kommt man auf eine Formel, das ist März 1946, wo die Schweiz sozusagen ihre frühere Politik bedauert, sofern diese als unfreundlich gegenüber der Sowjetunion angesehen worden ist. Also es ist so ein Schachtelsatz auf Französisch, welcher der schweizerischen Diplomatie ein Bedauern ermöglicht, quasi ohne wirklich das zu eingestehen. Und das ist dann der wichtigste Moment, um diese Beziehungen zu normalisieren. Und tatsächlich werden dann die Schweiz und die Sowjetunion diese Beziehungen aufnehmen, eine Legation in Bern und in Moskau eröffnen und Diplomaten austauschen. Und 1967 geht der erste Bundesrat nach Moskau. Bezeichnenderweise ist es Verkehrsminister Knägi, und es geht um die Eröffnung der Schweizer Linie Zürich-Moskau.
Jetzt, 50 Jahre später, reist Bundesrat Schneider-Ammann nach Moskau. Da sind Parallelen da. Stehen die wirtschaftlichen Interessen insgesamt im Vordergrund bei den Beziehungen zwischen der Schweiz und Russland seit dem Kalten Krieg?
Ich würde sagen, dass im bilateralen Bereich die wirtschaftlichen Beziehungen immer dominant sind. Also die schweizerische Diplomatie versteht sich immer quasi als Trägerin von wirtschaftlichen Interessen. Es ist aber klar, dass zwischen der Schweiz und der Sowjetunion keine quasi politische Verständigungsmöglichkeiten gegeben hätten, quasi auf der philosophischen Ebene, weil die Schweiz natürlich eine grundlegende andere Struktur hat.
Sie haben für die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts gesagt, das Verhältnis Schweiz-Russland sei quasi ein verfrühter Kalter Krieg gewesen. Jetzt in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, wo der eigentliche Kalte Krieg stattfand, haben sie oft das Wort Normalisierung gesagt. Ich möchte zum Schluss noch eine Metapher aufnehmen. Der Bär ist das Wappentier Berns, der Hauptstadt der Schweiz, und gleichzeitig auch das Wappentier Russlands. Nun sind ja Bären bekanntlich Einzelgänger, aber ab und zu kommen sie punktuell zusammen. Die Beziehungen zwischen der Schweiz und Russland, ist das eine Geschichte zwischen zwei Bären?
Ja, der eine Bär ist ja gigantisch und der andere ist, will ich sagen, ein Teddybär. Also da muss der kleine Bär schon nach dem großen rennen. Und das hat die Schweiz eigentlich 1946 mit dieser geschwungenen diplomatischen Anerkennung einer gewissen Schuld, dass man doch virulent antikommunistisch war und dass eigentlich das gar nicht so neutral war, eigentlich gemacht.